nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir im montäglichen Zweierflight natürlich Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Wir sind nach einem ereignisreichen Golfwochenende zurück und auf dem Weg zurück, da ist Tiger Woods, das erklärte der Meister nämlich himself letzte Woche im US-Frühstücksfernsehen so.
I got the clearance last week to start full practice, and so I played 9 holes the other day. It's sore, but now I can start like lifting and getting my muscle back and get my weight up and do all that stuff again.
Der Tiger greift wieder voll an, stimmt sich ein auf die nächsten Turniere. Nächster Turnierstart 24. bis 27. Oktober. Da will er beim Soso Championship in Japan spielen. Desiree, und dann Playing Captain, ne? President's Cup? Hey.
Naja, also wenn man den Captain's Blog mal genauer liest, fällt da seit Wochen und Monaten auf, dass Tiger Woods da, wo normalerweise die Signatur Captain steht, mit Playing Captain unterzeichnet. Und Woods ist ja also bekanntermaßen auch sich nicht zu schade dafür, sich gegebenenfalls selbst als Pick auszuwählen, weil er natürlich momentan nicht regulär qualifiziert ist für den President's Cup. Und insofern steht diese Entscheidung an und er hat gesagt, er hat kein Problem damit, einen Pick auf sich selbst zu verwenden. Und ja, ich meine, es gibt auch prominente Golfspieler, die sagen, das ist natürlich für das Event President's Cup ist es natürlich auch gut, sagt Adam Scott und sagt auch, im nächsten Satz, er muss halt entscheiden, ob es für sein Team gut ist oder nicht. Da gehen wir mal mit einer mittelhochgezogenen Augenbraue drüber weg. Ich denke, ja, dass das eigentlich schon steht. Also wenn er laufen kann, wenn seine OP jetzt so verheilt, wie er sich das vorstellt und er tatsächlich spielfähig ist, gehe ich mal von aus, dass wir ihn da sehen werden. Oder wie siehst du das?
Ich gehe auch irgendwo davon aus, aber er muss wirklich wissen, was er tut. Einmal, ob er seinem Team damit hilft und zum anderen, ob er sich den SMS- oder Nachrichtenterror von Phil Mickelson geben will, der ja dann bestimmt ziemlich sauer ist, wenn er dann keinen President's Cup Captain's Pick kriegen sollte und Tiger sich den selber gibt.
Oder er gibt Mickelson auch noch einen Pick, damit er Gesellschaft hat und damit sie Trash-Talk machen können auf der Runde.
Das hat ja schon letztes Jahr bei diesem Duell da unheimlich gut geklappt, 2 Löcher lang wenigstens und danach hat auch keiner mehr einen Ton gesagt.
Ja, wir sind jetzt wahnsinnig böse. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass Tiger Woods als Playing Captain natürlich unglaublich viel mehr Interesse zieht, weil der President's Cup ein leichtes Schattendasein fristet im Vergleich jetzt zum Ryder Cup. Das ist so, das ist jetzt auch nicht so, weil wir Europäer sind und uns dafür wichtig halten. Und aufgrund der amerikanischen Dominanz gegenüber dem Team International ist es eh, jetzt bin ich mal locker flockig und sage, es ist eh dringend an der Zeit, dass das Team International mal wieder gewinnt, um den Wettbewerb wieder ein bisschen aufzuwerten. Das war ja beim Ryder Cup auch mal eine Zeit lang so, dass da einfach zu viele Seriensiege waren und dann sagst du irgendwann, man weiß ja vorher schon, wer da gewinnt, ist nicht interessant. Insofern, meine Güte, ich könnte mir jetzt auch ein Szenario vorstellen mit Tiger Woods als Playing Captain, viele Fernsehzuschauer und dann gewinnt halt doch das Team International knapp. Auch gut. Für einen Golfsport ist es auf jeden Fall in Ordnung.
Es wird auf jeden Fall hin wie her drüber diskutiert werden. Der President's Cup ist in aller Munde, was zumindest so das Gespräch rundherum bringt, wie es dann sportlich aussieht, das werden wir dann sehen. Im Dezember werden wir natürlich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de auch drüber berichten und wir berichten natürlich auch über das zurückliegende Wochenende. Tiger Woods, den haben wir jetzt mal abgehakt. Heute außerdem in der Sendung natürlich das aktuelle Geschehen. Cameron Champ, der gewinnt die Safeway Open, seinen zweiten Titel auf der PGA Tour und das mit emotionalem Hintergrund, nämlich für seinen im Sterben liegenden Großvater, also wirklich emotional und das sagte er auch selbst.
And like I said, it's something I'm always remember. I'll say this now, and I really feel like this will be, no matter what, even if I never win another tournament again or I win however many, this will definitely be the greatest moment in my golfing career.
Da sprechen wir gleich natürlich ausführlich drüber. Außerdem sprechen wir über Rory McIlroy, der verpasst zusammen mit seinem Vater den Sieg beim Pro-Am des Alfred Dunhill Links Championships knapp, den Sieg beim Profiturnier umso deutlicher und danach hat er rumgepöbelt. Gegen die European Tour gewettert, ist er ein schlechter Verlierer oder ist an seinen kritischen Worten was dran? Das ist auch Thema bei uns. Doch zuerst starten wir heute mal mit den Damen, mit den deutschen Damen, nämlich die auf der Ladies European Tour in Spanien durch Esther Henseleit und Laura Fünfstück gleich 2 Top-5-Platzierungen einfuhren und sich durchaus auch Hoffnung auf deutlich mehr gemacht hatten. Jetzt hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Start in die Sendung hier bei Nur Golf mit Desiree Wolf und Malte Asmus und dem Blick nach Spanien und zwar auf das Estrella Damm Ladies Open Turnier. Das wurde in der Nähe von Barcelona ausgetragen an diesem Wochenende mit erfolgreicher Platzierung deutscher Damen, nämlich Esther Henseleit auf Platz 2 und Laura Fünfstück auf Platz 4 auf dem geteilten vierten Platz. Carlota Ziganda, die Spanierin, hatte den Heimvorteil genutzt mit minus 8 gewonnen. Ein Schlag am Ende vor Henseleit und Laura Fünfstück. Die landete letztlich bei minus 2, hatte sich nach 3 Runden aber noch deutlich mehr ausgerechnet. Die lag nämlich da an der Spitze. Doch die Schlussrunde hat ihr alle Hoffnung auf einen Turniersieg dann am Ende zunichte gemacht. Desiree, sprechen wir erstmal über Laura Fünfstück. Eine 79 an Tag 4. Damit war es natürlich hin mit der Chance auf den Sieg. Wie kam es dazu?
Ja, also wie sie die drei Double Bogies zustande gebracht hat auf 1, 2 und 10, kann ich dir nicht sagen. Also das kann man natürlich irgendwie jetzt nacherzählen, aber das lassen wir mal lieber außen vor. Das hat natürlich was zu tun mit Nervosität. Das hat damit zu tun, dass sie im Schlussflight war, dass sie mit Carlota Ziganda im Schlussflight.
Ja, die Spanierin war im Fluss, sie nicht, aber...
Ja, genau, so ist es wahrscheinlich dann auch zustande gekommen, mein Versprecher. Nein, Carlota Ziganda ist jetzt ja nun im Vergleich zu Laura Fünfstück eine andere Liga. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber Ziganda kommt natürlich jetzt von einem super erfolgreichen Solheim Cup zurück, spielt normalerweise auf der LPGA, ist eine der besten Spielerinnen in Europa, wenn nicht sogar im Moment die beste. Und Laura Fünfstück hat nach Tag 3 gesagt, sie freut sich wahnsinnig auf diese Schlussrunde mit Carlota Ziganda im Flight und sie ist auch sehr froh, dass sie 2 Schläge Vorsprung auf sie hat. Sie ist ja mit minus 10 in die Schlussrunde gegangen, kann man sich beim Endergebnis dann kaum mehr vorstellen, aber die drei Double Bogies erklären da ja vieles. Und es ist halt einfach dann immer noch mal eine andere Sache, 3 Runden ganz, ganz toll zu spielen. Laura Fünfstück hat unglaublich tolles Golf gezeigt über 3 Runden. Wirklich, muss man absolut anerkennen. Und dann eben stehst du am Sonntag da mit Carlota im Hintergrund. Ich stelle mir das relativ beängstigend vor oder furchteinflößend oder wie auch immer. Das ist halt einfach eine neue Situation. Und wenn es dann halt so läuft, wie es bei Laura Fünfstück lief, dann musst du dich da durchbeißen und dann hast du halt diese Erfahrung. Von der wird sie zehren, von der wird sie lernen. Und was man ihr zugute halten muss, ist, dass sie ja nicht aufgesteckt hat. Ich meine, sie hat diese Double Bogies gespielt auf 1 und 2. Sie hat dann auf der 3 in Birdie geschafft. Die hat tolle Schläge immer noch gezeigt, hatte dann aber immer wieder dann mal wieder ein Bogey auf der 5 und Birdie auf der 7. Das Birdie auf der 7 war sehr schön. Dann halt, also das Double Bogey auf der 10 war, glaube ich, dann das Letzte, was sie noch dann irgendwie geknickt hat, weil danach war dann wirklich kaum mehr was drin und kamen dann einfach noch mal einige Bogies dazu. Das ist eine Erfahrung, die man machen muss, dass man am Schlusstag im letzten Flight ist und dass das auch total in die Hose gehen kann. Trotzdem, glaube ich, hat sie sich echt ein bisschen in das Bewusstsein noch mehr der Golfwelt reingespielt, weil die LET verfolgen, natürlich ist das nicht die ganz große Welttour, aber die wissen schon länger, dass Laura Fünfstück da bei den deutschen Damen ganz vorne mit dabei ist und zusammen mit eben Olivia Cohen, zusammen mit Caro Lampert und zusammen mit Esther Henseleit.
Ja, wenn wir auf Cohen gucken, die ist 15. geworden, Caro Lampert am Ende 26. und Esther Henseleit, die du zum Schluss erwähnt hast, die ist diejenige gewesen, die letztlich Zweite wurde, dank eines ja auch super Wochenendes, 68 und mit Platz 2. Da war Esther Henseleit am Ende im Gespräch mit der Medienabteilung der Ladies European Tour dann auch sehr zufrieden.
It was exciting today. I mean, I've been off to a rough start, I would say. Was plus 2 after 6. And then I came back really strong and had 3 birdies in a row and also 2 more birdies on 11 and 12. In the end, it wasn't enough, but I played well and also had my chances on the last holes, but I couldn't. Make it today.
Das ist dann vielleicht, Desiree, auch das, was sie trotz ihrer jungen Jahre eben schon gelernt hat, dann von so Rückschlägen wie den Bogies an der 4 und 5 dann eben zurückzuschlagen. Sie hat diese ja, Dreier-Birdie-Serie an der 7, 8 und 9 erwähnt und dann auf der Back 9 eben auch nochmal 2 Birdies in Serie und ansonsten alles Paar.
Ja, also A ist das Muster bei Esther Henseleit ganz, ganz oft in den Turnieren, dass sie irgendwo an den ersten 2 Tagen eine nicht so gute Runde dabei hat, möglicherweise sogar oft die erste Runde. Es sieht dann fast so aus, als ob sie quasi mit dem Platz so nicht so befreundet wäre. Und sie ist eigentlich oft jemand, sehr, sehr oft jemand, der dann sehr gute Schlussrunden spielt, der sehr gute Wochenendrunden spielt. Und das ist das, worauf es ankommt. Sie kam ja auch letztendlich von hinten. Sie war ja nicht an zweiter Stelle gelegen vor der Schlussrunde. Und sie hat aber wiederum mit ihrem Tagesergebnis mit der 68, was ja viel, viel besser ist als zum Vergleich Carlota Thiganda, der hat eine paar 71 gereicht, um den Sieg da zu holen. Aber eben ganz, ganz knapp. Also Esther Henseleit hat da ja nur einen Schlag Rückstand. Aber eben auch im Vergleich zu Laura Fünfstück mit der 69. Reusper-Hust, hat sie natürlich dann eine tolle Schlussrunde hingelegt und das ist eine Qualität, wenn du dabei plus zwei liegst und nur zwei Bogey spielen konntest auf sechs Löchern, dann mal eine Birdie-Serie hinzulegen und drei Birdies zu spielen. Esther Henseleit hat das Potenzial und sie hat auch die Nerven. Es hat jetzt sehr knapp nicht gereicht. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie irgendwo auf den letzten Löchern noch ein Birdie spielen kann, um Carlota Thiganda ins Playoff zu zwingen. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Hätte mich sehr interessiert, was da passiert, ob Henseleit da Thiganda in Schach halten kann und da womöglich angreifen kann. Hat jetzt nicht sollen sein. Sie ist jetzt, bitte nicht negativ verstehen, schon wieder Zweite geworden. Das hat sie ja schon öfter jetzt geschafft in dieser Saison. Und wir warten alle immer noch sehnlichst auf ihren ersten Sieg. Sie sicher auch. Aber unterm Strich gesehen ist es einfach eine richtig gute Leistung von ihr. Und sie hat natürlich ein unglaubliches golferisches Potenzial und eben auch gute Nerven.
Gute Nerven, die braucht man natürlich. Sie hatte auch immer das Leaderboard im Blick, das hat sie selbst gesagt. Immer geguckt, wo steht Thiganda. Und Thiganda selber, die hatte auch Henseleit immer im Blick, hat gesehen, ja, die spielt heute eine minus 7 für den Tag. Ich muss in Richtung minus 10 gehen. Am Ende ging sie auf minus 8, weil sie auch gesagt hat, hinten raus dann noch Birdies zu spielen. Das war einfach zu schwierig. Der Wind, der war zu stark und das klappte dann einfach nicht mehr. Hat ja auch so gereicht, aber sie hat schon gemerkt, das, was du eben auch gesagt hast, Henseleit, mit der muss man rechnen.
Ja, mit Sicherheit. Also bei Henseleit, ich meine, sie hat jetzt den Rookie of the Year, wenn man sich da die Punktzahlen anguckt, das ist uneinholbar. Also das ist absolut unmöglich, dass das noch irgendwie ihr weggenommen wird. Dafür sind auch die Turniere gar nicht mehr zahlreich genug. Es kommt ja kaum mehr was bis zum Saisonfinale. Und also der ist todsicher. Und die Order of Merit, hat sie im Moment auch, das ist eine Riesenleistung. Das ist ja auch eine Leistung, die bisher außer ihr nur Carlota Thiganda und Dame Laura Davis und noch eine Spielerin, die ich jetzt vergessen habe, zustande gebracht haben. Also Esther Henseleit ist da schon auf sehr prominenten Spuren unterwegs und klar weiß jemand wie Carlota Thiganda, dass Henseleit da auf der Landkarte noch deutlicher erscheinen wird in den kommenden Wochen und Monaten. Und das ist dann auch natürlich eine Form des Respekt, dass Thiganda Henseleit auf der Rechnung hat. Und ehrlich gesagt, das ist auch nur ein Zeichen von Klugheit, weil alles andere wäre auch wirklich blöd.
2012 war das, als Carlota Thiganda diese beiden Wertungen gewonnen hat und dass Esther Henseleit so gut platziert ist. Das weiß sie natürlich auch selber, hat es im Interview dann auch nochmal bei der Ladies European Tour nicht nur bestätigt, dass sie es weiß, sondern natürlich auch eingeschätzt, wie das dann für sie eigentlich ist.
I'm pretty happy. I mean, before today, I wouldn't expect me to finish second. So I'm happy, and I think that's like a good thing for the Order of Merit and the Rookie of the Year as well. So good tournament again.
Ja, kann man wirklich nicht anders zusammenfassen. Sind wir gespannt, wie es dann in den nächsten Wochen, ein bisschen geht es ja noch auf der Ladies European Tour, zur Sache dann für sie auch verlaufen wird. Aber auf jeden Fall sieht sie mit diesen 27.000 Euro, die sie da verdient hat, an der Spitze doch schon mal sehr, sehr gut aus. Kurzer Ergebnisdienst, LPGA Tour Indie Women in Tech Championship in Indianapolis, da hat Mi Jung Hur gewonnen mit minus 21, ein Wire-to-Wire-Sieg hingelegt, am Ende deutlich mit 4 Schlägen vor Nankerts Madsen aus Dänemark gelandet und 6 Schläge Vorsprung hatte sie auf die drittplatzierte Marina Alex. Caro Masson, die wettgeteilte 9., also auch da ein gutes Ergebnis auf der Ladies PGA Tour aus deutscher Sicht. Isi Gabsa, die hatte leider den Cut verpasst. Und wo wir gerade bei guten deutschen Platzierungen sind, soll der 2. Platz von Sebastian Heisele in Frankreich bei der Hoops Open de Provence natürlich nicht unter den Tisch fallen. Den Sieg beim Challenge Tour Event, den holte Lars van Meijel aus den Niederlanden mit minus 16, ein Schlag besser letztlich als Heisele. Nikolai von Dellingshausen, Dominik Voss und Alex Knappe landen auf Platz 30 mit minus 6 und Marcel Schneider, der landet ein bisschen dahinter auf Platz 45. Und Bernhard Langer, der wurde bei den Champions 9. in dieser Woche bei der Pure Insurance Championship. Die Serie mit 9. Plätzen bei Bernhard Langer, das vertiefen wir nicht.
Nee, also jetzt muss Bernie schon wieder mal irgendwie gewinnen, damit er bei uns in der Sendung prominent erwähnt wird, nachdem wir ja jetzt so viel Gutes von den Damen auf der Ladies European Tour zu berichten haben.
So ist es, da rief er eben schon an und wollte sich beschweren, aber wir haben ihn weggedrückt.
Ja, ich habe ihn weggedrückt.
Das geht nämlich gar nicht. Bernie, da musst du dann schon wieder mal gewinnen, damit wir ein bisschen ausführlicher über dich sprechen. Ausführlich sprechen wir aber gleich über die European Tour natürlich, über Rory McIlroy. Wir sprechen über den Sieger Victor Perez aus Frankreich. Wir sprechen über Matthew Southgate, den Zweitplatzierten. Und wir sprechen natürlich auch gleich noch über die PGA Tour und den emotionalen Sieg von Cameron Champ. Gleich bei uns hier.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El-Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und dem Blick zum Alfred Dunhill Links Championship, Old Course, St. Andrews, Carnoustie und Kings Barnes. Das waren die drei Turnierstandorte dieses Events, dieses Pro-Ams an diesem Wochenende in Schottland. Gewonnen hat am Ende das reguläre Turnier der Franzose Victor Perez. Spannender Fight auf der Schlussrunde, unter anderem gegen Matthew Southgate. Gegen den hat er sich durchgesetzt. Einschlag Vorsprung, minus 22 am Ende für Perez. Die haben zum Turniersieg gereicht. Matthew Southgate landete mit minus 21 auf Platz 2. Joachim Lagergren und Paul Waring, die landeten auf Platz 3. Martin Keimer hatte den Cut leider nicht geschafft. Und Rory McIlroy, der wurde geteilter 26. mit minus 15. Desiree, und mit dem fangen wir auch mal an. Wir sprechen natürlich auch gleich noch über den Turniersieger Perez, weil das war eine starke Leistung, die er geleistet hat. Aber auch Rory McIlroy hat sich was geleistet, nämlich ziemliche Kritik. Der hat rumgemeckert nach seinem geteilten 26. Platz darüber, dass ihn die European Tour frustrieren würde. Da spielt er minus 15, sagt er, und ist trotzdem sehr weit abgeschlagen. Die Plätze sind einfach viel zu einfach, um sie zu spielen. Er möchte, dass die European Tour einfach schwerere Plätze, die Pin Positions etwas schwieriger steckt, damit es schwieriger wird, so ein Turnier zu gewinnen. Jetzt habe ich mit dieser Kritik von Rory McIlroy ein paar Bauchschmerzen. Wenn es so einfach ist, warum spielt er dann nur minus 15? Und vor allen Dingen, warum sucht er sich dann St. Andrews aus, ein Pro-Am, wo ja traditionell jetzt eher netter gesteckt wird, damit die Amateure auch Chancen haben, um diese Kritik loszuwerden?
Ich glaube ja, dass es daran liegt, dass er frustriert ist, dass sein Daddy ihn am ersten Tag so ein bisschen hochgenommen hat, weil er lief noch nicht so gut bei Rory McIlroy.
Papa war sowieso besser, beim Pro-Am sind die beiden ja Zweite geworden hinter Fleetwood und seinem Partner. Hat ihn vielleicht auch ein bisschen geärgert, da nicht gewonnen zu haben.
Das ist die zweite Geschichte, die können wir mal vorlegen. Vielleicht ist das auch schon ein Nährboden für das, was dann in deiner eigentlich ersten und wichtigeren Geschichte kommt. Rory McIlroy hat sich durchaus auch darüber beklagt, weil es nämlich so ist, dass er in der Teamwertung mit seinem Papa da natürlich lange Zeit Chancen hatte und dass die letztendlich punktgleich mit Tommy Fleetwood und Ogden Phipps mit minus 39, das ist halt Pro-Am, um die Ecke kamen. Und das Ding ist, dass Rory McIlroy nicht wusste, nicht darüber informiert war, schrägstrich sich nicht darüber informiert hatte, das wissen wir auch nicht, dass da dann bei Punktgleichheit, also bei Scoregleichheit im Teambewerb das bessere Amateurergebnis zählt in der Schlussrunde. Also noch so ein Ei für ihn, weil da war halt Tommy Fleetwood leider besser als Rory McIlroy und deswegen haben Tommy Fleetwood und Ogden Phipps diesen ersten Platz bekommen. Da steht zwar auf dem Leaderboard irgendwie geteilte Erste, aber der wird also Tommy Fleetwood und seinem Teampartner zugesprochen und Rory McIlroy und seinem Papa eben nicht. Da hat er sich schon drüber aufgeregt und hat gesagt, naja, eigentlich müsste doch, wenn es dann Gleichheit ist, müsste doch dann das bessere Teamergebnis am Finaltag zählen. Und das wäre wiederum knapp Roy McIlroy mit seinem Papa gewesen. Die haben nämlich eine 61 gespielt und Tommy Fleetwood und Ogden Phipps eine 62. Vielleicht lag es ja auch daran. Und dann kam die Aufregung, die du schon illustriert hast. Ich glaube, dass der Ausgangspunkt seiner Kritik, dass seine Selbsteinschätzung dahin geht, dass er auf schwieriger gesteckten Plätzen Vorteile hat gegenüber den anderen Spielern, weil er natürlich, wie wir wissen, aus unmöglichen Lagen und so weiter, da auch noch ganz tolles Golf produzieren kann. Er unterstellt aus meiner Sicht damit sinngemäß den anderen, dass die auf schwierigeren Plätzen gegen ihn nicht so viele Chancen hätten. Das ist jetzt so das, was ich da unterstelle, wenn ich das höre in der Underline. Das Problem ist, was du schon gesagt hattest, warum St. Andrews mit diesem Pro-Am, und B, hat irgendeiner natürlich wieder eine Statistik auf Twitter hervorgekramt, die durchschnittlichen Scores auf der PGA-Tour sind halt 3 Schläge niedriger als auf der European-Tour. Ja. Also leider ist eben European-Tour ist bei irgendwie minus 16 und PGA-Tour ist bei minus 19 oder irgend sowas. Und das entzieht also dann seinem ganzen Argument irgendwie wieder total die Grundlage. Also ich schätze an Rory McIlroy, dass er Kritik äußert. Ich schätze an Rory McIlroy, dass er eine Meinung hat, und ich schätze ihn als Golfer sowieso über alles. Aber manchmal ist er dann halt auch irgendwie drüber raus, und das ist jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen drüber raus, weil gerade an diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt bei diesem Turnier, finde ich die Kritik jetzt einfach ungerechtfertigt, und meine Güte, hätte halt mal ein bisschen besser spielen müssen. Das hat er sein Papa ihm auch schon gesagt, deswegen, ich glaube, es ist so ein bisschen mit Daddy im Nacken, kommt halt auch mal was Unbedachtes dann raus.
Muss Papa ihn noch mal ein bisschen einnorden. Aber was man sagen kann zu den McIlroys, der Papa spielt einen gepflegten Ball.
Wow. Auch da verweise ich mal wieder auf Twitter. Das ist nämlich nicht alles schlecht, was Social Media betrifft. Es gab tatsächlich eine Schwunganalyse oder halt also einfach ein Video von einem Abschlag von Rory und Jerry nebendran. Und das ist fast ein identischer Schwung. Das ist unglaublich. Du merkst natürlich dann, also im Rückschwung ist praktisch alles gleich. Und im Durchschwung ist halt Rory natürlich altersbedingt und jetzt auch berufsbedingt natürlich schneller und noch kraftvoller durch. Aber im Prinzip ist das fast der gleiche Schwung. Mhm. Also natürlich nicht der gleiche Schwung, aber also du siehst, wo er herkommt so ein bisschen. Und das ist sehr beeindruckend, was sein Papa da auf die Matte bringt. Also da mit dem würde ich auch gern Pro-Am spielen. Da wäre er allerdings der Pro dann wahrscheinlich und nicht der M.
Eventuell spielen sie im nächsten Jahr auch nochmal, auch wenn Rory selber gesagt hat, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock mehr zu. Aber dieser Start zum 60. Geburtstag war es jetzt ein Geschenk für seinen Vater, dass sie das zusammen machen. Und wenn er das zum 61. nochmal haben will, hat Rory gesagt, naja, den komme ich eben doch nochmal. Also er wird dann rückfällig. Er braucht ja auch 4 Turniere außerhalb von Majors und WGC-Turnieren, damit er auch seine Tourkarte behält, die er ja offensichtlich doch nicht abgeben will, auch wenn er da alles kritisiert.
Ja, da hat halt Keith Pelle jetzt auch wirklich gute Arbeit geleistet und an ihn hingeredet, wie an so ein krankes Pferd. Also es ist wirklich so. Und insofern ja, also er hat jetzt dann das Quorum für die European Tour, glaube ich, schon anvisiert. Und ja, also ich fand eigentlich alles cool bis zu dieser Bemerkung. Mhm. Und es war ja auch so, dass die dann den letzten Schlag gespielt haben auf der 18 und noch gelacht haben. Hinterher habe ich mir dann gedacht, okay, vielleicht haben sie gelacht, weil sie gedacht haben, sie hätten gewonnen oder so.
Aber, ja, wirklich.
Also eigentlich wurde es so interpretiert von wegen, hey, die sind ja cool, obwohl es nicht gereicht hat, sind sie trotzdem irgendwie guter Stimmung. Das war eigentlich der Tenor. Und insofern hatte das jetzt so ein bisschen, finde ich, wieder so ein bisschen befleckt durch diese Bemerkungen. Ich bin die Letzte, die was dagegen hat, dass man Dinge kritisiert, die wirklich zu kritisieren sind. Und Rory McIlroy hat eine Position, die nur ganz wenige haben, in der er auch Dinge kritisieren kann, was sich andere gar nicht leisten können. Insofern ist er da sehr wichtig, und das war jetzt für mich so ein, ja, also wie gesagt, ich verstehe ganz im Ansatz irgendwie, worauf er möglicherweise raus wollte, aber er hatte schon bessere Bemerkungen, glaube ich, in seinem Leben.
Das stimmt. Wird er vielleicht auch selber merken dann in den nächsten Wochen, denn ein bisschen Gegenwind wird er jetzt auf jeden Fall bekommen, dann eben auch von uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, wenn er es heute Nachmittag hört. Ich glaube, er kommt zum Umdenken. Kleiner Spaß von mir. Lass uns lieber zum sportlichen Teil dieser Veranstaltung kommen und auf das eingehen, was Victor Perez am Schlusstag dann eben auch gemacht hat. gegen Matthew Southgate hatte er letztlich ja ein kleines Duell zu spielen. Die dahinter landeten, auf Platz 3 hatten wir schon gesagt, aber auch die auf Platz 5 nachher ins Ziel kamen, Tommy Fleetwood zum Beispiel oder Matthew Jordan oder Tom Lewis, auch die haben es ja tagsüber dann noch dafür letztlich gesorgt, dass es sehr, sehr spannend wurde. Also es war ein sehr, sehr enges Rennen und das hat auch Victor Perez im Siegerinterview bei der European Tour am Ende da nochmal herausgestrichen und gesagt, ein Loch, no, das war vielleicht das Entscheidende, die 14 nämlich für Malen.
Yeah, I felt like up until the turn, it was pretty open. I felt like anybody from the groups ahead could have made a run, and but thankfully they didn't, and it just ended up being a one-on-one battle with Matt going to the last four or five holes, and the switch was really 14. When I birdied that hole, I felt like I came back in the game, and then I held strong for the last four.
Das hat es dann natürlich gebracht, Desiree. Victor Perez spielt Birdie an der 14. Southgate dann eben nur das, was war es, Double Bogey?
Bogey.
Richtig.
Das ist auf jeden Fall der erste absolute wichtige Punkt in dieser Schlussrunde gewesen. Noch mehr im Verhältnis einfach Perez und Southgate, weil die hatten ja im Prinzip ein Kopf-an-Kopf-Rennen die ganze Runde über, sind gleich platziert gestartet, also auch mit dem gleichen Ausgangsscore gestartet und haben sich da wirklich hin und her duelliert. Mal war der eine vorne, mal war der andere vorne. Also das war ja auch schön mit anzusehen. Und diese Birdie gegen Bogey-Löcher, das sind halt dann immer Zweischlagunterschied-Sachen. Und weil zu dem Zeitpunkt war eben Southgate in Führung. Und Southgate hat auch dann, und das halte ich für das zweite sehr entscheidende Loch, an der 17 eben auch nochmal ein Bogey gespielt, weil zu dem Zeitpunkt waren sie dann nur gleich platziert. Und das Bogey an der 17 von Matthew Southgate hat Victor Perez die Führung dann geschenkt, gegeben, wie auch immer. Und man muss auch sehen, dass wirklich alle anderen Spieler, die dahinter lagen, also jetzt ich spreche von den Top 5, fast alle anderen Spieler da an diesem Loch an der 17 auch ein Bogey gespielt haben. Und das wertet das Paar von Victor Perez natürlich unglaublich auf. Und das ist sozusagen ein nochmal ein gefühltes Birdie im Vergleich zum Rest des Verfolgerfeldes. Und insofern hat Victor Perez das gut durchgehalten. Witzig ist ja auch, dass er eine Art Heimvorteil hat.
Ja, genau. Seit
weil
letztem Jahr.
Genau, der ist in Dundee jetzt stationiert seit letztem Jahr und hat natürlich dadurch mehr Linksexpertise als jetzt so gemeinhin seine Kollegen aus Frankreich zumindest vielleicht haben. Das hat er auf jeden Fall genutzt. Und diese Siege, die so wirklich so ganz, ganz knapp errungen werden, das war super spannend. Also sowohl für die Zuschauer als auch natürlich dann für die Protagonisten. Die hätten es mit Sicherheit gerne weniger spannend dann. Aber das ist natürlich dann ein Riesen-Achievement. Ich persönlich war noch nie in der Lage und ich bin kein Profigolfer, aber ich finde so ein knapper Sieg, so mit einem Schlag Vorsprung, den du so auf den Schlusslöchern herausarbeitest, muss ja irgendwie noch mehr irgendwie Genugtuung bringen, als wenn du es jetzt schaffst, eine 3-4 Schläge Führung ins Ziel zu bringen, was ja um Gottes Willen sehr, sehr schwierig ist, aber so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist natürlich schon auch richtig spannend und ist dann ja im Prinzip, wenn du so willst, Matchplay im Schlussflight. Ja. Und das haben die beiden gemacht und Victor Perez hat ja dann das bessere Ende für sich.
Erster Turniersieg für ihn, für den Mann, der eben im letzten Jahr über die Challenge Tour dann auf die große European Tour gekommen ist. Matthew Southgate, der wurde natürlich dann auch nach seiner Runde befragt von den Kollegen der European Tour, war insgesamt ganz zufrieden eigentlich mit seinem Abschneiden, auch wenn er natürlich hier und da Verbesserungsbedarf sieht.
Oh, I've done everything I could do, really. I was quite impressed with how level-headed I stayed and felt amazingly calm really all day, which was quite a surprise, to be honest. I thought I might be a little bit more excited and kept the rhythm great with my swing. I didn't miss a long shot really all day. If anything, I hit a couple too good that went a little bit further past the flag than what I would like. It's sore now after that chip shot on 14 and dropping one on 17 after the second shot, but I'm sure when it all comes out in the wash, I'll be having a beer somewhere and a smile with some good friends, and I'm going to look back on this week as a huge success and a massive achievement in my career.
Das kann man auf jeden Fall nur so unterstreichen. Hat die gleiche Frustbewältigung wie John Rahm letzte Woche.
Ja, das ist nicht umsonst. Die sind halt auch grundsätzlich viel miteinander unterwegs, die Tourspieler. Da werden sie sich auch was voneinander abschauen. Generell, ja, also das ist einfach bei so einem Turnier wenn wir es mal Rorys Einwände bezüglich Scoring und Schwierigkeit des Platzes außen vor lassen, ist es ja auch irgendwie das Reizvolle für die Zuschauer. Also auf der einen Seite hast du die in Anführungszeichen Störenden natürlich nicht, aber die Amateure ja noch mit dabei, die das Ganze ja entzerren irgendwie. Also dadurch hast du ja nicht so viele Spitzenplatzierte dann in einem Schlussflight. Und auf der anderen Seite hast du halt auch die Möglichkeit, dass er gerade die Runde von Tommy Fleetwood, hey, guck dir das mal an, 2 Birdies, Eagle, 3 Birdies auf den Front 9 und auf den Back 9 dann nochmal 2 Birdies und ein Bogey, dieses besagte 17er Bogey eben. Das sind natürlich Riesenrunden, diese minus 8, das ist schon dann ein Ausrufezeichen. Genauso wie Tom Lewis, der hat das Ganze einfach mal bogeyfrei gemacht mit 5 Birdies und 3, auf den Front 9 und 3 auf den Back 9. Luke Donald hat sich selbst das Leben schwer gemacht, der hatte nämlich eine sehr, sehr, sehr gute dritte Runde und hat dann einfach mal sozusagen ein bisschen die Hänsel leid gemacht, noch übertriebener, der war nämlich plus 3 nach 4 Löchern und hat dann aber tatsächlich auch wirklich Birdies en masse hinterhergespielt, gleich mal 2 Birdies auf 5 und 6, dann eine klitzekleine Serie von 4 Birdies von 8 bis 11, hat aber dann natürlich auch nochmal 2 Bogies gespielt und war dann auch zu weit hinten. Um da noch eingreifen zu können, mal mit 3 Bogies dann ganz am Anfang, ist es nicht so richtig eine super Idee für eine Schlussrunde. Mhm. Schöne Grüße. Aber ich finde das halt interessant, dass da einfach so viel Bewegung möglich ist, dass dann eben mal nicht alle nur ums Paar kämpfen. Und ich freue mich jetzt für Victor Perez, dem ist dieser Sieg zu gönnen, den hat er sich erarbeitet. Und Rory soll sich doch auf den Spaß konzentrieren, den er mit seinem Papa hatte und den Rest einfach außen vor lassen.
Er hat genug gewonnen in dieser Saison, glaube ich. Auf jeden Fall hat er genug eingenommen. Siegen kann man ja nie genug, da bin ich mir dann auch sicher. Da wird ihn sein Ehrgeiz natürlich so weit treiben, dass er natürlich jedes Turnier gewinnen will. Aber wenn wir auf die Turniersieger gucken, wissen wir, ist ein Franzose, aber 6 der 9 Erstplatzierten, alles Engländer. Ist das ein besonderer Kurs? Ist es eine besondere Fähigkeit in der DNA, dass Linksgolf eben dann sich dann am Ende so die Engländer positionieren? Oder eine Momentaufnahme?
Also ist es natürlich schon so, dass jetzt grundsätzlich die Engländer und speziell auch die Schotten, Richie Ramsay ist ja zum Beispiel auch noch da unter den Top 10, natürlich da mehr Erfahrung haben, dass jemand wie Victor Perez da ist, was auch schon dazu zu zählen ist, wenn er dort wohnt. Das ist ein anderes Golf, als wenn du jetzt, keine Ahnung, angenommen, du wärst nur in Südspanien unterwegs. Das ist wieder mal eine andere Herausforderung. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen von beidem ist. Also zum einen, ja, klar, haben die Engländer natürlich da einfach einen traditionellen Vorteil, wobei dann letztendlich die, von denen man gedacht hätte, die liegen da ganz weit vorne, ja dann doch irgendwie gar nicht so weit vorne waren. Eddie Pepperell zum Beispiel hätte ich viel höher eingeschätzt auf einem geteilten 15. zusammen mit Matt Wallace, mit Tyrrell Hatton. Die hätte ich jetzt in die Top 10 normalerweise verfrachtet, so von der Erwartungshaltung her. Auch Danny Willett noch weiter hinten mit minus 15, nur Matthew Fitzpatrick, also die und McIlroy auch alle auf diesem geteilten 26. Platz. Also die Top-Engländer haben eigentlich nur Tommy Fleetwood entsandt in diese Top 5. Alles andere ist so ein bisschen die European-Tour-Garde, die da ist immer wirklich vorne platziert ist, wie zum Beispiel Jordan Smith, wie Callum Shankman, Paul Waring, auch Matthew Southgate. Die sind alle traditionell auf der European Tour jetzt super unterwegs. Und das finde ich dann wiederum witzig, dass sich das dann auch darin niederschlägt, dass die dann in St. Andrews gut spielen und dass so die Popstars in Anführungszeichen wie Rory, der natürlich auch sehr, sehr gut weiß, wie man Linksgolf spielt, dann doch gar nicht so weit vorne gelandet sind. Also so richtig erklären kann man es nicht.
Wir wissen es ja, es war zu leicht, deshalb sind auch die aus der zweiten Reihe sozusagen dann am Ende relativ weit vorne und die großen Namen dann eben nicht. Also belassen wir es mal dabei, gucken wir mal, was Rory McIlroy und was diese Aussagen von Rory McIlroy dann in den nächsten Tagen noch für ein Echo kriegen und ob wir in der nächsten Woche dann hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de nochmal drüber sprechen müssen. Wir sprechen jetzt auf jeden Fall nach einer kurzen Pause dann über die PGA Tour, über die Safeway Open, das dritte von 49 Turnieren in dieser noch jungen Saison 2019-20. Wir gehen rüber von Schottland ins Napa Valley nach Kalifornien, Silverado Resort and Spa, der North Course, gleich bei uns Austragungsort der Safeway Open.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne.
Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die PGA Tour. Desiree Wolf und Malte Asmus schauen zur Safeway Open 2019 und auf den Sieg von Cameron Champ zurück. Minus 17 am Ende der Score für ihn. Zweiter Turniersieg binnen eines Jahres. Hatte ja zum Start der letzten Saison schon einmal gewonnen. Dann ein wenig nachgelassen, was Siege anging. Jetzt ist er auf jeden Fall zurück. Es war ein sehr emotionaler Sieg. Dazu kommen wir gleich. Er gewann auf jeden Fall mit einem Schlag vor Adam Hadwin und mit drei Schlägen vor Mark Leishman und vier Schläge zurück. Dann drei Spieler, Charles Howell, der dritte, Zach Blair und auch Justin Thomas. Desiree, der Sieg von Cameron Champ, sehr emotional, weil er überschattet war von seinem im Sterben liegenden Großvater. Wir hören erstmal seinen O-Ton, dann sprechen wir über die Bedeutung des Großvaters für Cameron Champ.
Yeah, you know, with everything going on with my family, with my grandpa, I wasn't even sure if I was going to play. It was going to be a last minute deal. We weren't sure how he was going to hold up. You know, he does good majority of the days, but then sometimes, you know, he'll mention, you know, he's kind of done, you know, he's feels like he doesn't want to fight anymore. So, you know, I showed up, like I said, Thursday, and teed it up, and with no practice round, nothing. I think, you know, the whole week it was just, there was nothing else on my mind.
Der Großvater von Cameron Champ, Mac Champ, mit Magenkrebs diagnostiziert, ziemlich fortgeschrittenes Stadium, unter diesem Druck dann eben zu spielen und unter dieser Nachricht letztlich zu spielen, wie schlimm es dann doch um den Großvater steht, etwas, was sehr belastend ist, weil auch der Großvater im Leben von Cameron Champ Desiree natürlich eine große Rolle gespielt hat.
Ja, der Großvater von Cameron Champ hat ihn letztendlich zum Golfspielen gebracht. Die haben so angefangen, dass sie da, also Cameron Champ hat irgendwelche Bälle übers Haus drüber gehauen. Die hatten jetzt kein so ein großes Haus. Und sein Großvater hat ihn da immer ermutigt, hat ihn zum Golfspielen gebracht. Und man muss sehen, dass einfach sein Großvater ja noch aus einer Generation kommt, wo da Rassenhass noch in vollem Gange war und er da wirklich noch also komplett aus der Dienstboten oder hierarchisch untergeordneten Ecke da kam und sich dann mit dem Umzug nach Kalifornien so ein bisschen aus diesem Umfeld befreien konnte und ja auch mit der War Air Force wie sagt man da, Soldat, ja. Und war dann auch in Übersee und alles, aber er kommt einfach noch aus einer Zeit, wo du gar nichts geschenkt bekommst und wo du nicht viel hast und die hatten generell einfach nicht viel Geld und ich glaube, er hat von seinem Opa nicht nur das Golfspielen oder die Liebe zum Golfspielen mitgebracht, das hat sich nämlich sein Opa praktisch selber beigebracht, hat sich da auch mal ein Buch gekauft und hat dann da sehr, sehr schnell sich da zu einem sehr guten Golfer entwickelt, sondern er hat ihm einfach, also der Großvater hat Cameron Champ auch mitgegeben, dass es einfach Dinge gibt im Leben, die nicht selbstverständlich sind und dass man halt auch mit wenig auskommen können muss und dass man Dinge wertschätzen muss. So diese ganze Hausnummer und ich glaube, sein Großvater hat da einen riesigen Einfluss auf ihn gehabt und dann natürlich zu wissen, okay, ich spiele jetzt dieses Turnier und nebenan, in Anführungszeichen um die Ecke, liegt mein Großvater praktisch im Sterben schon fast, das ist natürlich eine riesen Kiste, die du da mitnimmst und die ihn beschäftigt hat. Ich meine, er hat auf den Golfbällen stand Pops drauf. Also jedes Mal, wenn der den Ball abgeschlagen hat, hat er diesen Schriftzug gesehen. Wenn er nicht, also ich meine, wird er sowieso die ganze Zeit dran gedacht haben. Und das ist dann halt, das ist schon eine sehr krasse Geschichte. Und da dann einen Turniersieg mitzunehmen, wow, also das ist dann so trotz allem irgendwie, das ist angekämpft gegen alles Mögliche, das ist natürlich auch die Motivation, dem Großvater noch ein letztes Geschenk zu machen. Und übrigens das letzte Geschenk, das hat er auch so gesagt, was er seinem Großvater jetzt wirklich gemacht hat, ist die Masters-Teilnahme, weil sein Sieg im letzten Jahr nicht Masters-würdig war, weil dann noch ein WGC zeitgleich lief. Und insofern weiß sein Großvater jetzt, dass Cameron im nächsten Jahr Masters spielen wird und ich glaube, das ist nochmal einfach ein Riesending. Also ich kann da jede Träne verstehen, die da vergossen wurde.
Und es wurden reichlich Tränen vergossen, weil nämlich Cameron und sein Vater dann auch den Großvater auf dem Grün noch gleich direkt angerufen haben, um diesen emotionalen Moment dann einfach auch gemeinsam nochmal zu erleben, auch wenn es dann eben nur über die Telefonleitung war. Aber ich glaube, das hat allen besonders viel bedeutet.
Ja, natürlich. Ich meine, der Großvater ist eigentlich bettlägerig und war natürlich immer im Bett gelegen. Jetzt hat er kaum mehr was gegessen in letzter Zeit und hat es aber irgendwie noch geschafft, mit letzter Energie sich diese Schlussrunde wirklich auf dem Sofa vor dem Fernseher anzuschauen. Zumindest hat es der Vater von Cameron Champ so erzählt und dann eben dieses Telefongespräch mit dem Enkel noch zu führen. Das kann keiner von uns nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und das ist für Cameron Champ natürlich auch ein wahnsinniges Erlebnis. Also jetzt nicht im Sinne von hey, sondern im Sinne von unglaublich bedeutungsschwanger und ja, setzt vieles vielleicht auch in Relation.
Das hat er nämlich auch gesagt, nicht nur den O-Ton, den wir vorhin gehört haben, wo er eben meint, es ist der großartigste oder der bedeutendste Moment meiner Golfkarriere, sondern hat eben auch gesagt, das rückt wirklich alles in eine andere Perspektive, eben auch sieglose Zeiten. Hören rein.
You know, golf, obviously it's my career, it's, I love doing it, but you know, it made me realize that it's not the most important thing, that there's a lot more to life than just golf, and I think that's what I really struggled with second half of last year, just hearing everything, what people say, expectations I have myself, other people having expectations for me. So this week it was just nice to have a clear mind and really not worry about anything.
Ja, er hat es auf jeden Fall geschafft, trotz dieser Sorgen sich dann ja zu spielen zu motivieren und dieses Turnier dann auch zu gewinnen. Desiree, lass uns sportlich werden. Wie hat er es denn, außer dass er eben nervlich ist, alles hinbekommen hat, ansonsten gemacht auf dem Golfkurs? Also wenn man mal guckt, Scrambling war etwas, was ihn sehr, sehr ausgezeichnet hat vor allen anderen. Beste Scrambling-Statistik und auch ein Career-Best, glaube ich, geholt bei diesem Turnier.
Ja, zum einen das und zum anderen hat Cameron Champ ja auch schon oft gezeigt, was so sein offensichtlichstes Asset ist, nämlich diese Drives, die er raushaut. Das ist unglaublich. Und also ich will es jetzt überhaupt nicht darauf reduzieren. Er hat einfach an diesem Wochenende alles gezeigt und das ist nur so, gewinnst du Turniere, nur mit Drives kommst auch nirgendwo hin.
Aber der auf der 18, 369 Yards, der längste
das
Drive der ganzen
eben.
Woche,
ja. Ja, ja, und das, aber den rauszuhauen, da muss man jetzt mal kurz den Zweitplatzierten erwähnen. Ich verhaspele mich schon vor lauter Aufregung. Nämlich Adam Hadwin, der Kanadier, der hat nämlich so einen richtigen Run gestartet auf den Back 9, 2 Birdies, 10, 11, dann mal ein Bogey auf der 14, okay, und dann aber eine Birdie-Serie 16, 17, 18. Und das heißt, der war mit diesen minus 16 im Clubhaus und Cameron Champ war noch unterwegs und Cameron Champ hat an der 17 den Bogey gespielt und war dann eben auch auf minus 16. Und das heißt, er wusste auf der 18, ja, da muss jetzt ein Birdie her. Es ist ein paar 5. Cameron Champ hat natürlich eine gewisse Länge in seinen Abschlägen, aber wie er sich da hingestellt hat und diesen Abschlag rausgedroschen hat, also mir ist da die Kinnlade runtergefallen, ehrlich gesagt, obwohl man weiß, dass er das theoretisch hat. Aber 369 Yards ist so mittel-okay im Ergebnis, würde ich sagen. Das ist unglaublich, dieses Ding. Ja. Er hat natürlich auch genau den richtigen Shape dafür gewählt, dass der natürlich dann auch entsprechend wirklich gerollt ist, auf dem Fairway noch, also wirklich unendlich gefühlt. Und hat sich dann das Leben noch ein ganz klein bisschen schwer gemacht, aber er hat dann eben sich den dritten Schlag dann wirklich gut hingelegt, um dann einputten zu können. Und er hatte auch im Verlauf der Schlussrunde auch schon gezeigt, dass er an der 11 zum Beispiel ein paar 3, wo er dann wirklich einen ganz, ganz, ganz tollen Chip noch gemacht hat, dass er einfach alle Komponenten des Spiels im Griff hat und dass halt wirklich alles läuft. Ich meine, der Putt muss auch das Putten laufen. Und das kombiniert dann mit dem, was er sowieso hat an Abschlägen, führt dann halt zu so einer Schlussrunde. Und ich glaube, ja, das ist dann schwierig genug, das zusammenzuhalten. Ich meine, an seiner Schlussrunde 7, er hat auf den Frontline richtig losgelegt, hat da 4 Birdies und ein Bogey gespielt und auf den Back 9 war es so ein bisschen verwaltet und da hat er ein bisschen gekämpft und da war dieses Par an der 11 zum Beispiel, war richtig wichtig. So ein berühmter Par-Save, der manchmal wichtig ist als 3 andere Birdies. Mhm. Und dann natürlich einfach die Nervenstärke, diesen Putt an der 18 zu machen. Ich meine, wir haben auch schon andere Koryphäen des Golfspiels gesehen, die solche Putts verschieben. Das ist einfach alles nicht selbstverständlich, so lang, bis es drinne ist. Insofern hat Cameron Champ da Nerven behalten. Und ich glaube, das ist dann, also ich war noch nie in so einer Position, familiengeschichtlich, aber ich kann mir das nur so vorstellen, dass du da so ein bisschen auf so einer Mission bist. Du spielst dann nicht mehr für dich und du spielst auch nicht mehr irgendwie für Geld oder für einen Turniersieg, sondern du spielst es echt für deinen Opa, um dem praktisch wirklich ein Geschenk zu machen. Das hat er mehr oder weniger wörtlich so formuliert. Und ich glaube, dann bist du auch in der Lage, da über dich hinauszuwachsen oder einfach wirklich die Nerven zu behalten. Und dann hat es einen anderen, bedeutungsvolleren Anstrich nochmal, das Ganze. Und Cameron Champ hat ja selbst auch gesagt, das wird wahrscheinlich immer sein wichtigster Sieg sein, egal ob jetzt noch einer kommt oder ob noch 10 kommen, aber diesen Sieg wird er nie vergessen und das glaube ich ihm ehrlich gesagt auch.
Definitiv, das glaube ich auch. Adam Hedwin, der hat seinen Sieg, sein bestes Turnierergebnis bisher auch nicht vergessen, 2017 Valspar Championship, seitdem aber nie wieder so weit vorne gelandet, jetzt mal wieder Zweiter geworden, auch bei dem zeigt so die Kurve wieder ein bisschen in die andere Richtung.
Ja, Aufwärtstrend auf jeden Fall. Also war wirklich, auch mal zeitweise echt für seine Verhältnisse weg vom Fenster. Er war nie weg vom Fenster, aber also hat wirklich keine so guten Ergebnisse gespielt. Aber es ist seit einiger Zeit jetzt wieder besser dabei. Und diese Schlussrunde, ich glaube, an der kann er wirklich viel festmachen. Da kann er sich dran hochziehen. Und wenn er das mitnimmt ins nächste Turnier, ist es eine Frage der Zeit, bis das nächste wirklich Top-3-Ergebnis kommt und vielleicht auch der nächste Sieg. Er hat da wirklich allein diese Birdie-Serie von 16 bis 18, die war sehr, sehr beeindruckend. Und da hat er schon gezeigt, wozu er imstande ist. Das ist das Problem auf der PGA-Tour ist nur, dass wir da ganz, ganz viele wahnsinnig tolle Sportler haben. Das ist so ein dichtes Feld, da können ja im Prinzip, rein theoretisch kann da natürlich sowieso jeder gewinnen. Und es ist ein ganz großer Kreis von Spielern, die dann auch gut in Form sind. Brooks Koepka hat ja da mal so eine Rechnung gemacht, mit wie vielen er es da letztendlich in so einer Schlussrunde zu tun hat. Die mag aus Brooks Koepkas Sicht vielleicht richtig sein, aber als Otto Normalverbraucher auf der PGA Tour siehst du dich einfach einer riesengroßen Konkurrenz gegenüber. Und da ist es für Hedwin jetzt, glaube ich, schon mal ein Riesenschritt, diesen alleinigen Platz zwei eingefahren zu haben und eben auch ein sehr, sehr gutes Wochenende gespielt zu haben mit 67-67. Das ist immer das, was so hängen bleibt. Das ist das, worauf die aufbauen müssen. Und gut, jetzt hat es nicht gereicht. Ich glaube, er wird jetzt im Rahmen dessen, was da ist drumherum noch irgendwie passiert ist, da auch Cameron Champ soweit möglich den Sieg gönnen. Sicher. Und lass mal gucken, was in den nächsten Wochen dann passiert.
Was wir auf jeden Fall in diesen ersten drei Turnierwochen des Jahres der neuen PGA-Tour-Saison gesehen haben, alle drei Turniere wurden von Spielern in ihren 20ern gewonnen. Das gab es zuletzt 2015-16 in der Saison zum Start. Das ist schon was, wo man sagt, jetzt kommen die Jungen wieder. Und die Jungen, das haben wir auch schon öfter gesagt, die lassen sich auch nicht einschüchtern von älteren, gestandeneren Spielern im Turnierfeld. Die hauen einfach drauf.
Ja, das ist der neue Trend schon seit ein paar Jahren. Das hat auch was mit so ein bisschen soziokulturellen Einflüssen zu tun. Das ist ja auch in der Gesellschaft an sich anders. Also früher, Trademark, hast du ja noch so ein bisschen mehr anerzogen bekommen, dass du als junger Spieler da vielleicht auf die Tour gehst und erstmal so ein bisschen demütig bist und guckst, wie die Großen das so alles angehen. Und heutzutage kommen die halt vom College und sagen, hey, voll krass, ich kann da vom College gewinnen, dann gewinne ich hier halt auch. Und ja, ist leicht übertrieben, aber also das ist eine andere Coolness, die mitbringen. Das ist natürlich irgendwo auch beeindruckend. Und damit haben letztendlich dann eher die etablierteren Herrschaften zu kämpfen, die natürlich auch ihre Brötchen verdienen wollen und da ganz oft irgendwie zurückgelassen werden. Und wenn ich jetzt einen Namen noch gerne erwähnen wollen würde, wäre das zum Beispiel Colin Morikawa, der ja auch so ein Young Gun ist, Rookie of Tour war jetzt in der vergangenen Saison. Wir sind jetzt ja schon wieder im neuen Jahr auf der PGA Tour und Morikawa ist ja erst seit ein paar Turnieren, also der ist ja Mitte des Kalenderjahres erst Profi geworden und der ist jetzt einfach, hat schon wieder eine Top Ten da eingefahren, hatte jetzt nicht so ein tolles Wochenende, zeigt aber auch sehr beständiges Spiel. Bei ihm ist es so, dass er von diesen ganzen Rookies, finde ich, der krass souverän beständigste ist. Also der hat am wenigsten Ausfälle und ist da so ein bisschen Justin Rose-mäßig wie in seiner Weltranglisten ersten Saison unterwegs und das ist halt auch einfach groß anzurechnen. Und da ist es zum Beispiel als Negativbeispiel, und ich sage es sehr gerne, weil ich den Spieler sehr gerne mag, Dylan Fratelli zu nennen, der in der Lage ist, eine 65 oder auch eine 66 zu spielen am Freitag und am Sonntag, aber der halt am Moving Day eine 75 da raushaut. Und das sind halt so Schwankungen, die kosten dich dann halt richtig gute Plätze. Das sind 10-Schlag, 9-Schlag Schwankungen. Ja, die haben die Vorderen da halt einfach nicht. Die hatten Adam Hadwin nicht, der alles zwischen 67 und 70 unterbringt. Und die hatten Cameron Champ erst recht nicht, der halt einfach in der Lage ist, 67, 68, 67, 69 zu spielen. Und diese Beständigkeit auch schon in sehr jungen Jahren ist auch was man einfach wirklich mal in Rechnung ziehen muss. Die profitieren nicht von einer 62 und retten das dann rüber, sondern die spielen einfach 4 Tage am Stück richtig tief in den 60ern. Also tief genug jetzt in dem Fall. Und das ist was Cameron Champ auszeichnet, was er kann, was er jetzt auch lange Zeit hat vermissen lassen, auch vielleicht aufgrund dieser überzogenen Erwartungshaltung. Aber da kommen jetzt ganz viele junge Spieler nach, die das auch anstreben und die das immer wieder mal zeigen. Und dann ist es halt, also es ist einfach wirklich ein unfassbar großes Feld von den fragekommenden Kandidaten für so einen Sieg.
Justin Thomas ist ja auch einer von denen, auch noch ein sehr junger Mann, allerdings natürlich ein sehr erfolgreicher und sehr erfahrener junger Mann. Und der hat jetzt die letzten 3 Turnierstarts alle in den Top 10 abgeschlossen, also in den Top 5 sogar abgeschlossen, Top 10, ja, aber Top 5, das ist ja gerade das Bemerkenswerte, das ist ihm in seiner Karriere bisher vorher erst einmal passiert. Und das ist ja schon dann auch für die Saison insgesamt, wo jetzt ja auch langsam dann die Großkopferten dann allesamt wieder einsteigen werden, auch schon mal so ein kleines Zeichen, hey, mich kriegt ihr da oben auch nicht so leicht verdrängt.
Warst du auf der Wiesn? Weil du Großkopfert sagst.
Ja. Ich dachte, wenn ich einen Gast aus München im Podcast habe, dann passe ich mich mal ein bisschen an.
Ja, ich bin beeindruckt, meine Güte. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Vor lauter Großkopf. Ich wollte sagen, das ist ein Zeichen an diejenigen, die ich als Großkopf gezeigt habe. Leute, ich bin da, ihr kriegt mich hier oben nicht weg. Mit mir müsst ihr rechnen. Ich sitze hier auf jeden Fall erstmal relativ fest. Wenn ich in den Top 5, dann vielleicht sogar noch ein bisschen höher.
Nee, bei Justin Thomas ist es sogar noch wichtiger, jetzt einfach diese Beständigkeit reinzukriegen, weil er mit seiner blöden Handgelenksverletzung einfach so gehandicapt war. Und das ist gerade wenn du als sehr junger Spieler, und das war ja auch bei Justin Thomas, zwar jetzt nicht so schnell wie bei seinem Kollegen Jordan Spieth, der ja zeitlich früher dran war als Justin Thomas, aber er war ja immer noch sehr jung, als er Riesenerfolge schon eingefahren hat. Und das ist dann immer schwierig, das zu bestätigen. Da fällst du dann oft auch in so ein kleines Loch und hast dann spektakuläre Sachen und dann auf einmal wieder irgendwie einen Cut verpasst. Und dann kommt eine Verletzung und das ist so der so ein ganz charakteristischer Verlauf eigentlich bei Justin Thomas. Also wünscht man wirklich keinem, aber ist halt oft so bei Spielern. Und bei Justin Thomas ist es wirklich so, dass er aber jetzt irgendwie, du kannst ihm zugucken, wie er reift irgendwie. Also der hat ja ein tolles Setup für einen Spieler sowieso, also jetzt golferisch und auch mental. Ich finde das gut, was er macht und wie er als Gesamtpaket unterwegs ist auf dem Golfkurs. Aber für ihn ist es ganz sicher jetzt auch wichtig, jetzt nicht nur Siege einzufahren, sondern sich da oben einzunisten und sich da festzukrallen und eben eine Beständigkeit zu erreichen, weil wir natürlich bei vielen Spielern nicht einen Tag haben, dieses eine Wochenende haben, wo sie richtig ganz toll einfach uneinholbar für die anderen spielen und dann aber halt auch relativ lang wieder im Mittelfeld bestenfalls versinken oder in der Versenkung, nee, verschwinden wollte ich sagen, aber die Kunst ist es natürlich da vorne immer dabei zu sein und wenn du immer in Contention bist halt auch dann öfter in der Chance, einen Sieg dann auch noch irgendwie einzufahren und darum mitzukämpfen. Und Justin Thomas ist für mich da vom amerikanischen Team auch, wenn wir jetzt Richtung President's Cup schauen, ganz vorne mit dabei und der ist immer eine Größe, mit der zu rechnen ist. Gut, der hat sich jetzt natürlich da irgendwie hinter Cameron Champ und auch Adam Hadwin und Mark Leishman platziert, aber grundsätzlich ist es ein gutes Turnierwochenende und den würde ich da unter den konstant Top-10-Spielern auf jeden Fall ganz vorne sehen.
Das auf jeden Fall. Sebastian Munoz übrigens, der Sieger der letzten Woche, ist 33. geworden, aber behält damit seine Führung im FedEx Cup. Erstmal 79 Punkte liegt er noch vor jetzt dem neuen Champ dieser Woche, vor Cameron Champ. Also da ist auch noch nicht viel passiert natürlich nach 3 Turnieren in dieser Saison. Da kann sich noch einiges tun, aber für die jungen Spieler ist es natürlich auch was Tolles, da oben dann schon mal stehen. Und wo wir diesen Jugendwahn angesprochen haben, Wahn natürlich in Anführungsstrichen, dann ist es eben wohl doch so, dass sich die alten, in Anführungsstrichen, Säcke dann eben selber auch für sowas wie den President's Cup nominieren müssen, damit sie überhaupt noch eine Chance haben. Ein bisschen böse in Richtung Tiger Woods, aber Ja, mal gucken, wie es dann noch in den nächsten Wochen weitergeht. Das war es auf jeden Fall mit Nur Golf für diese Woche hier auf meinsportpodcast.de. Für diese große Ausgabe. Wir haben natürlich noch unsere kleineren, kürzeren Ausgaben für euch. Solltet also dranbleiben bei Nur Golf, den Feed abonnieren. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Habt mit dem Podcatcher eures Vertrauens unsere Golfberichterstattung immer perfekt platziert in der Hosentasche. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Nur Golf auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.